Einen guten Abend wünsche ich einem jeden. Wir trafen uns vorhin im Brüderzimmer und ich fragte die Brüder, wie bin ich überhaupt hierher gekommen? Genau weiß ich es nicht. Jemand hat jemandem erzählt und der hat offenbar Kontakt aufgenommen zu dieser Gemeinde und die Einladung kam an mich und so haben wir diese Gemeinde eingebaut in unsere gegenwärtige Dienstreise, die wir in Europa durchführen. Aber wir kennen uns nicht. Wir lernen uns jetzt erst kennen. Da ist es angebracht, dass ich mich vorstelle. Aber das ist nicht ganz so einfach. Das wird man gleich sehen. Meine Vorfahren kamen aus den Niederlanden, beziehungsweise aus Norddeutschland. Sie wanderten dann aus in die Ukraine. Mein Urgroßvater wanderte weiter in die Krim. Von dort wanderte er nach dem Tode meiner Urgroßmutter in die Vereinigten Staaten. Und er starb im vierten Land seines Aufenthaltes in Kanada. Meine Vorfahren kommen also aus jener Gegend. Ihre Muttersprache war Plattdeutsch. Meine Muttersprache ist Hochdeutsch. Ich habe Plattdeutsch gelernt, aber meine Eltern sprachen zu uns Kindern Hochdeutsch. Und so war das unsere Muttersprache, unsere erste Sprache. In meinem Pass stand früher britischer Untertan, obwohl ich in Kanada wohnte. Wir haben in verschiedenen Ländern gewohnt, in den Niederlanden, in Deutschland, in der Schweiz, jetzt wieder in Kanada. Meine Kinder, oder unsere Kinder, Entschuldigung, sind in verschiedenen Ländern geboren. Meine Frau und ich nicht im selben Land. Sie ist in den Vereinigten Staaten geboren, ich in Kanada. Der älteste Sohn in Kanada, der zweite in den Niederlanden. Die zwei Mädchen sind in Deutschland geboren. Und jetzt die Frage, was bin ich? Ja. Dem Pass nach oder der Bürgerschaft nach bin ich ein Kanadier. Aber dem Herzen nach ein Europäer, wir kommen nach Hause, wenn wir hier wieder hinkommen. Wir wohnten ein Jahr in den Niederlanden und dann wohnten wir eine ganze Weile in Deutschland an verschiedenen Orten. Tatendienst im Zelt mit Universitätsstudenten in verschiedenen Gemeinden und so weiter. Dann zog es uns in die Schweiz, wir wurden eingeladen nach Basel, zu einer Gemeinde, welche einen Seelsorger brauchte. Aber dann habe ich auch dort immer wieder Einladungen angenommen und habe sehr viel gereist. Dann wurde ich eingeladen, auf einer Hochschule, theologischen Hochschule, Vorlesungen zu halten. Das habe ich dann während 10 Jahre gemacht. Während dieser Zeit immer noch viel gereist. Später habe ich an anderen Schulen unterrichtet. 80er Jahre. Ich war an einer Hochschule in Deutschland und hielt dort Vorlesungen. Und zwei meiner Studenten, ja eigentlich eine Anzahl, waren aus Russlands deutschen Gemeinden und in diesen Gemeinden war ein Hunger nach Weiterbildung. Und diese Studenten machten es sich zur Aufgabe, in ihren Gemeinden den Brüdern zu helfen. Sie führten Kurse durch, luden ein zu Wochenendkonferenzen oder Tagungen. Und einmal wurde ich eingeladen zu einer solchen Tagung. Ich sollte über Seelsorge sprechen. Und von dort kamen dann die Einladungen, es führt eins zum anderen. Und so ist der Dienst in den vergangenen vielleicht 20 Jahren sehr stark in diesen Kreisen gewesen. Ich hatte natürlich sehr viel gemeinsam, als wir in diese Kreise kamen und das Lied gut hörten, waren wir zu Hause. Das war unsere Heimat gewesen, als wir aufgewachsen waren. Wir hatten ja auch drüben in Kanada deutsche Gottesdienste gehabt, bis dann die englische Sprache sich durchsetzte. Ähnlich wie wahrscheinlich in Russland, wo die Landessprache dann allmählich sich durchgesetzt hat. Ja, ich habe also verschiedene Dienste getan, viel in Zelten evangelisiert, in Gemeinden Bibelstunden gehalten, Bibelwochen und wie gesagt an der Theologischen Hochschule, an mehreren Hochschulen dann gelehrt. 1999 wurden wir veranlasst, auszuziehen aus unserer Wohnung und wir sahen es als die Führung Gottes an, jetzt zu unseren Kindern, die in Kanada wohnten. Mittlerweile waren sie dorthin gezogen, waren dort zur Schule gegangen. Einige hatten geheiratet. Und dann sind wir nach Kanada gezogen. Aber im Herbst bin ich dann fast jedes Jahr. Ab 2000 kam meine Frau dann auch noch mit. Und so sind wir zusammen immer wieder im Herbst hier gewesen, auf Einladung hin, in verschiedenen Gemeinden Dienst zu tun. Und so ist es gekommen, dass eine Einladung kam. Eigentlich fing es an mit einer Schwester in unserer Gemeinde in Kanada. Wir haben eine starke Anzahl von Russlandsdeutschen in unserer Gemeinde in Kelowna, British Columbia. Und eine Schwester regte an, dass ich diese Gemeinde besuche. Und durch verschiedene Münde ist es dann so zustande gekommen, sodass wir heute Abend hier sind. Auf dieser Reise pflege ich, den Epheserbrief zu besprechen. Normalerweise werden die Vorträge aufgenommen, sodass wer die ganze Serie bestellen möchte, dann die Möglichkeit hat. Ich bin bis zu Kapitel 2 gekommen und will heute Abend in diesem Kapitel Fortsetzung machen. Draußen haben Sie vielleicht schon im Foyer einen Büchertisch gesehen, den meine Frau dort beaufsichtigt. Auf diesem Büchertisch liegen Bücher, die ich geschrieben habe, auch das Neue Testament zusammen mit den Psalmen, das mein Mitarbeiter und ich zusammen übersetzt haben. Es ist also eine neue Übersetzung. Wir versuchten, noch genauer zu übersetzen, als bisher getan wurde. Und wir hoffen, dass es zum Segen wird. Es liegen andere Bücher auf, eine Einführung in die Bibel zusammen mit eine Einführung in die Lehren, die Hauptlehren der Heiligen Schrift. Ein Buch spricht über die Lehre von Gott, ein anderes über die Lehre vom göttlichen Geist, das heißt dem Heiligen Geist. Das ist in zweiter Auflage dort aufliegend. Und dann ist das erste Buch über die Gemeinde, und zwar über das Wesen der Gemeinde. Meine Frau hat Hefte verfasst für Frauen. Schon seit vielen Jahren dient sie in Frauenkreisen auf Einladung hin und hat ihre Vorträge zum großen Teil verfasst in Hefte, sodass sie leicht in vielleicht einer halben Stunde gelesen werden können. Frauen haben oft nicht viel Zeit. Und so können sie sich mit einem Thema befassen. Sie hat über verschiedene Texte und Lebensbilder geschrieben. Auch unser Zeugnis, wie der Herr uns durch die Jahre geführt hat, hat sie zu Papier gebracht. Weil auch Kinder gern lesen, haben wir mittlerweile auch etwas für die Kinder da, Jugendliche. Es liegen Lebensbilder auf von anderen Christen, vornehmlich von solchen, die aus unserem Volk, ich zähle mich zu ihnen, gelitten haben, die schwere Wege gegangen sind. Und die dürfen heute zum Segen sein, diese Zeugnisse. So, jetzt genügt das als Einleitung. Und wir wollen die Bibel zur Hand nehmen und hören, was Gott uns zu sagen hat. Darum geht es. Denn jeder von uns lebt von dem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgegangen ist. Ich schlage also auf den Epheserbrief, Kapitel 2. Ich will zuerst die Verse 1 bis 10 lesen und dann wollen wir einiges besprechen. Vers 1. Auch weckte er von den Toten euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, ausgerichtet nach der Zeit dieser Welt, nach dem Fürsten des Machtbereiches der Luft, dem Geist, der nun in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter denen auch wir alle einst unser Leben führten, in den Lüsten unseres Fleisches, wobei wir den Willen des Fleisches und des Denkens taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Aber Gott, der reich war an Barmherzigkeit, brachte wegen seiner vielen Liebe, mit der er uns liebte, auch uns, die wir tot in Übertretungen waren, zum Leben, zusammen mit Christus. Durch Gnade seid ihr gerettet. Und er erweckte uns zusammen mit ihm und setzte uns zusammen mit ihm in den himmlischen Bereichen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten zur Schau stellte den unermesslichen Reichtum seiner Gnade in Freundlichkeit gegen uns in Christus Jesus. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben. Und dieses nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit nicht jemand sich rühme. Denn sein Gebilde sind wir, in Christus Jesus erschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitete, damit wir in ihnen wandeln sollten. In diesen Versen haben wir von Gottes Retterliebe gehört. Gottes große Retterliebe. Diese Liebe ist unermesslich und Paulus beschreibt sie hier. Und er beschreibt sie unter verschiedenen Zeichen. Diese Liebe ist offenbart worden auf dem dunklen Hintergrund unserer Vergangenheit. Vielleicht haben wir schon einmal ein Gemälde gesehen. Die alten Maler pflegten es so zu machen, wo wir einen dunklen Hintergrund haben, auf dem es schwer ist, die Figuren oder die Gebäude oder die Natur zu erkennen. Aber dann im Vordergrund ist etwas, vielleicht ein Geschehen, vielleicht eine Gestalt, und darauf kommt es an. Und dies ist in hellen Farben, vielleicht noch beleuchtet, wenn es eine Nachtszene ist, mit besonderem Licht. So haben wir es hier in diesem Text. Paulus malt uns unsere dunkle Vergangenheit vor und zeigt uns auf diesem dunklen Hintergrund die große Retterliebe unseres Herrn. Je größer die Sünde, je größer die Gnade. Gottes große Gnade hat uns erreicht. Diese Vergangenheit beschreibt er stufenweise. Er sagt, wir waren tot, hatten kein Leben, keine Möglichkeit, Gott zu gefallen. Und der Tod war unser Zustand wegen unserer großen Schuld gegen einen gerechten Gott. Wir waren tot in Übertretungen und Sünden. Warum genügt es nicht dem Apostel Paulus, einfach zu sagen, tot in Sünden? Das hätte er sagen können. Und ähnlich drückt er sich wohl auch an anderer Stelle aus. Aber er gebraucht hier zwei Wörter. Und damit ist das Bild unserer Vergangenheit etwas vollkommener. Ich denke, wir alle kennen die 10 Gebote oder wissen von ihnen. Und wir wissen so viel, dass Gott manchmal gesagt hat, du sollst. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen und so weiter. Du sollst den Sabbat halten. Du sollst Vater und Mutter ehren und so weiter. Und dann gibt es Gebote, da wird etwas verboten. Du sollst nicht stehlen, nichts einem Nächsten entwenden. Du sollst nicht Ehebruch begehen. Du sollst dich nicht gelüsten lassen. Das sind Verbote. Ähnlich ist es im Neuen Testament. Paulus gibt uns 2 Sünden gegen den Heiligen Geist, die wir als Kinder Gottes begehen können. Wir sollen den Heiligen Geist nicht betrüben. Aber das tun wir, wenn wir ein Gebot unseres Herrn übertreten. Wir gehen zu weit. Wir hätten Halt machen sollen vor der Gefahr. Wir betrüben den Heiligen Geist damit. Eine andere Sünde, die wir begehen, heißt, dämpft nicht den Geist. Das geschieht, wenn der Heilige Geist uns aufmerksam gemacht hat auf eine Aufgabe, eine Schuld, die wir zu erledigen haben. Wir sollen etwas tun und wir versäumen es und dämpfen den Heiligen Geist. Wenn wir zu weit gehen und den Geist betrüben, wenn wir machen, was Gott verboten hat, dann ist das eine Übertretung. Wir übertreten eine Grenze. Wir gehen dorthin, wo wir nicht gehen sollten. Und wenn wir ein Gebot versäumen, wenn wir ihm nicht nachkommen, wenn wir nicht tun, was der Geist sagt und ihn dämpfen, dann gehen wir nicht weit genug. Wir tun nicht genug. Gott sagt, dieses solltest du tun und wir tun es nicht. Das ist eine Sünde. Nun gebrauchen wir das Wort Sünde für alles, was schlecht ist. Aber das griechische Wort für Sünde ist noch ein besonderes Wort. Wir denken an eine Zielscheibe. In der Jugend spielt man manchmal so und wirft vielleicht einen kleinen Dolch und versucht, die Mitte zu treffen. Gott ist absolut heilig und gerecht. Und er will, dass wir genauso heilig und gerecht sind wie er. Und er lässt niemand in den Himmel kommen, der nicht genauso heilig ist, wie er heilig ist. Er kann es nicht dulden. Nicht die kleinste Sünde, den kleinsten Fehler kann Gott dulden. Nur vollkommene Leute kommen dorthin. Dieses Wort gebraucht Paulus in Römer Kapitel 3, wenn er sagt, alle Menschen haben gesündigt. Sie haben das Ziel verfehlt. Sie kommen nicht heran an das Maß der Gerechtigkeit Gottes. Wir schießen daneben. Früher, sagt man uns, verlangte man für einen Beitritt zur kanadischen Landespolizei, der berittenen Polizei hieß sie, dass man so und so hoch, groß sein sollte. Wenn jetzt ein junger Mann sich meldete und ein Viertelzoll, wir haben ja Zoll in Kanada, ein Viertelzoll nicht so hoch war, wie der Maßstab es verlangte, dann konnte er nicht zugelassen werden. Ein Viertelzoll macht nicht viel aus. Das ist sehr wenig. Aber es war genug, um einen zu disqualifizieren. Und so ist es bei Gott. Wir werden nicht zugelassen. Die Tür des Himmels wird uns verschlossen. Also, Paulus ist gründlich in seiner Schilderung unseres Zustandes. Wir haben sämtliche Gebote übertreten. Wir haben übertreten und wir sind nicht nachgekommen. Wir haben das Ziel verfehlt, wo er etwas von uns erwartete, verlangte. Das ist der Hintergrund. Er fährt weiter und sagt, es geht um mehr als Verfehlungen. Es geht darum, dass wir unter die Macht des Feindes Gottes gekommen waren. Er ist der Gott dieser Welt. Schon Eva und Adam hatten auf ihn gehört, lieber als auf Gott. Und somit kamen sie unter die Einflusssphäre des Feindes. Und seitdem ist es notwendig, wenn man mit Gott leben will, mit ihm versöhnt werden will, dass man sich lossagt von dieser Bindung an Satan. Wir sagen, wenn wir Buße tun und zu Jesus kommen, nicht nur Nein zur Sünde und kehren uns von ihr ab. Wir sagen Nein zu Satan. Wir wollen ihm nicht mehr hörig sein. Wir wollen jetzt auf Gott hören. Er soll unser Herr sein. Das ist Buße. Und wir setzen unser Vertrauen auf Jesus. Das ist dann das Entscheidende. Aber wir kehren uns um ganz bewusst von unserem Feind und Gottes Feind, von dem Gott dieser Welt. Das will die Welt natürlich nicht wahrhaben, aber wir wissen um die Not der Welt und wir waren ja auch dort. Und auch wir wussten nicht, wie groß unsere Not war. Wir sollten heute eifrige Seelengewinner sein, weil wir wissen, wie groß die Not der Verlorenen ist. Sie sind nicht nur unter dem Zorn Gottes wegen ihrer Sünde, sondern weil sie einen falschen Gott haben, den Gott dieser Welt, dem sie dienen. Sie wissen das nicht immer. Einige wissen es und tun es ganz bewusst und das ist schrecklich. Aber die meisten wissen es nicht und wir müssen sie rufen, im Namen Jesu umzukehren von diesem Wege und sich zu Jesus zu wenden. Das ist der dunkle Hintergrund. Und Paulus sagt uns, dass dieser Gott dieser Welt sein Wesen trieb, dass er am Werk war in den Kindern des ungläubigen Ungehorsams. Er gebraucht ein Wort, das zwei Bedeutungen hat. Deshalb haben wir die verschiedenen Übersetzungen, wenn man mehrere hat. Einmal trifft man hier an dieser Stelle, gegen Ende von Vers 3 wohl, den Ausdruck Unglauben und das nächste Mal in einer anderen Übersetzung vielleicht Ungehorsam. Beides trifft zu. Man glaubt nicht an Gott, man vertraut sich ihm nicht an, man sagt vielleicht, man weiß, dass es einen Gott gibt, aber man hat sein Leben ihm nicht anvertraut. Und das nennt die Bibel Unglauben. Und in diesem Unglauben lebt man auch nicht für Gott, man übertritt seine Gebote links und rechts und ist also ungehorsam. Man lebt in ständigem Ungehorsam Gott gegenüber. Und dieser Zustand wird gefördert, bewirkt und gefördert vom Feind. Genau wie er anfing im Garten Eden, als er unsere Urmutter versuchte. Er lenkte sie weg von Gott und machte sie ihm hörig. Und seitdem sind wir von Natur aus dorthin ausgerichtet. Und das Evangelium ruft uns von dort weg. Das Evangelium, welches die gute Botschaft ist, die Boten Gottes hinaustragen in die Welt. Diese ist geboren in dem Herzen der Liebe Gottes. Die große Retterliebe Gottes lässt uns rufen aus dieser großen Not. Also auf diesem dunklen Hintergrund macht Paulus oder beleuchtet Paulus die große Retterliebe Gottes, von der er anfängt zu sprechen in Vers 4. Und dort sehen wir weitere Kennzeichen dieser großen Liebe. Aber Gott, der reich war an Barmherzigkeit, brachte wegen seiner vielen Liebe, mit der er uns liebte, auch uns, die wir tot in Übertretungen waren, zum Leben. Wegen seiner großen Barmherzigkeit. Gott ist ein Gott mit zwei Polen, ähnlich wie unsere Erde zwei Pole hat, einen Südpol und einen Nordpol. Die Pole dieser Erde scheinen sich zu widersprechen. Das eine Mal zieht es zum Norden und das andere Mal geht es in den Süden. Bei Gott gibt es zwei Akzente, zwei Schwergewichte. Und diese scheinen einander zu widersprechen. Das merken wir unter uns Menschen. Einige Menschen sind mehr liebevoll als andere. Andere Menschen betonen die Gerechtigkeit, die Richtigkeit, das Gesetz, so muss es sein, die Heiligkeit mehr. Normalerweise ist es so, dass der Vater mehr für das Recht und die Richtigkeit eintritt und die Mutter dann eher das Wärmere ausstrahlt. Es kann auch umgekehrt sein. Aber wir kennen diese Polarisierung. Die beiden Eigenschaften haben wir bei Gott, aber bei ihm sind sie in vollkommener Harmonie. Er ist in seinem ganzen Wesen Liebe. Und er ist in seinem ganzen Wesen heilig, Heiligkeit, gerecht. Seine Liebe kennt Gerechtigkeit, Heiligkeit. Und seine Heiligkeit kennt Liebe. Man darf so weit gehen, dass man sagt, wenn Liebe nicht gerecht und heilig ist, dann ist sie nicht mehr Liebe. Und wenn Gerechtigkeit und Heilig nicht mehr Liebe kennen, dann haben wir es nicht mehr mit Gerechtigkeit zu tun. Wir wissen, dass die Richtigkeit oder zur Richtigkeit Liebe gehört. Das ist ein Element, das wir brauchen im Leben, wo es richtig zugeht. Da gehört Liebe. Also, Gott ist ein Gott der Liebe und der Gerechtigkeit. Nun ist es so, dass Gottes Liebe sich herabgeneigt hat zu uns. Und diese Liebe ist gleichsam wie ein Paket und enthält wiederum einige Eigenschaften, die alle Liebe sind, aber wir nennen sie noch etwas anderes. Zur Liebe gehört das Erbarmen, die Barmherzigkeit, das Wohlwollen und so weiter. Paulus nennt gesondert die Barmherzigkeit. Das ist die Liebe Gottes, die sich herabneigt zum einem Menschen in der Not. Wenn jemand in Not ist, krank ist oder einen Unfall hat oder Schwierigkeiten hat oder in Sünden ist, wie wir es hier in Epheser 1 haben, in Kapitel 2, dann neigt seine Barmherzigkeit sich herab zu uns und will uns herausholen aus unserer Not. Und jeder, der sich bekehren darf und wiedergeboren wird, der erlebt diesen Ruf der Barmherzigkeit, diesen starken Liebesarm der Barmherzigkeit und er wird herausgeholt aus seiner Not. Wegen seiner großen Barmherzigkeit mit der er uns liebte, mit seiner vielen Liebe. Es ist eigentlich rührend, wie viele Wörter Paulus hier gebraucht, um die Retterliebe darzustellen. Warum sagt er nicht einfach Liebe? Warum sagt er viel Liebe? Weil es so ist. Gott hat nicht nur mal geliebt, dann war's, dann hat er seine Schuldigkeit getan. Nein, er hat uns viel geliebt. Auf allen unseren Wegen, unseren Abwegen hat er uns geliebt. Seit wir kleine Kinder waren, schon bevor wir da waren, hat er uns geliebt. Er liebt alle Menschen, das sind viele Menschen, alle Menschen der Geschichte. Viel Liebe, wir könnten darüber nachdenken. Unendlich viel Liebe hat Gott erwiesen. Und in dieser Liebe erweist er seine Barmherzigkeit, wenn er sich herabneigt zu uns. Und dann sagt Paulus, mit der er uns liebte. Ist das auch nötig? Warum sagt er nicht, er liebte uns? Aber er spricht von der vielen Liebe, mit welcher er uns liebte. Er nimmt sich Zeit zu zeigen, Gott hat seine Liebe uns erwiesen. Er hat mit seiner Liebe uns geliebt. So betont er das. Und es lohnt sich, darüber nachzudenken, sich Zeit zu nehmen, damit uns das kostbarer wird. Gott ist ein Gott, der unendlich viel Liebe hat und diese Liebe uns in Form von Barmherzigkeit erweist. Das Weitere ist die Gnade. Aber bevor wir von der Gnade sprechen, und das sind einige Verse, und wir werden wohl nicht weiterkommen heute Abend, wollen wir eine kleine Pause machen, es wird ein Lied gesungen, und dann machen wir Fortsetzung, wie schon bekannt gegeben. Danke.